Herzlich willkommen an Bord Ihrer Expeditionsreise ins Eis. Hier ist der Podcast von eisexpeditionen.de. Christina Hillemann ist Ihre Botschafterin und absolute Expertin, wenn es um Reisen in die Antarktis und Arktis geht, und nimmt Sie mit in die unberührten polaren Regionen dieser Erde. Begeben Sie sich auf die Spuren von Roald Amundsen, Sir Ernest Henry Shackleton oder Fridtjof Nansen und werden Sie selbst zum Entdecker.
Herzlich willkommen zur 138. Folge unseres Podcasts. Ein Buch, das zweifelsohne nicht auf einer Spitzbergen-Expeditionskreuzfahrt fehlen darf und für mich, aber auch für viele andere als heilige Bibel, für jedes Expeditionsteam im Übrigen auch gilt, ist der Reiseführer Spitzbergen-Svalbard von Rolf Stange. Wir selbst schlagen hier ganz oft nach und lesen nochmal nach, wenn wir gerade bei einem Thema nicht so ganz sicher sind oder nochmal mehr Informationen haben möchten, weil wir auf der letzten Expedition tolle Begegnungen hatten, tolle Anlandestellen wieder erkunden durften. Ja, und wer sich mit dem norwegischen Archipel ein bisschen tiefgründiger auseinandersetzen möchte, der sollte auf jeden Fall dieses Buch wählen. Und heute ist Zeit, sich mit Rolf Stange darüber zu unterhalten. Hallo Rolf, schön, dass du heute das erste Mal bei uns dabei bist und dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir?
Ja, hallo Christina, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke erstmal, dass ich hier dabei sein darf. Mir geht's prima. Nach einer schönen Saison in Spitzbergen im Sommer wieder, hat jetzt wieder die Bürosaison angefangen, wo natürlich auch das Buch wieder eine Rolle spielt.
Ja, das Buch. Das Buch ist in aller Munde. Es gab auch eine neue Auflage gerade. Und ja, wir haben viel, was du darüber berichten kannst. Du bist ja nicht nur ein brillanter Autor, sondern auch ein echter Spitzbergenkenner. Ich habe vorhin gerade zu dir gesagt, als wir gesprochen haben, so ein bisschen das Wikipedia für Spitzbergen, für mich persönlich tatsächlich. Du lebst auf Spitzbergen teilweise, kennst da gefühlt jeden Stein, bist mit allen Walrossen und Eisbären per Du. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung. Wie kam es denn zur Spitzbergenliebe bei dir?
Ach, das hat sich eigentlich lange entwickelt, also ist auch schon sehr lange her, aber diesen Zug nach Norden, den hatte ich immer schon irgendwie, das ging schon mit den elterlichen Urlauben los, die nach Dänemark zunächst gingen, nur in Anführungsstrichen, und ich fand es immer schon toll, wenn es dann einen Sommer ein bisschen weiter nach Norden ging als davor, auch wenn es natürlich eigentlich überhaupt keinen Unterschied gemacht hat, und dann gingen die ersten Reisen natürlich dann auch direkt nach Norwegen und Schweden und auch da gerne dann in die nördlichen Teile und da habe ich dann auch überhaupt mal wahrgenommen, dass es Spitzbergen überhaupt gibt, und da war klar, da muss ich hin, und da bin ich dann hingekommen. Ich weiß noch, die erste Reise dorthin, da hatte ich also beim Anflug schon ein tolles Wetter und es ist ja eine wahnsinnig schöne Aussicht, und ich habe gedacht, also ich kann gleich im Flugzeug sitzen bleiben, überhaupt nicht für geschaffen für diese Landschaft, weil ich nur Berge und Gletscher gesehen habe, und ich dachte, ich bin ja kein Bergsteiger, kein Alpinist, aber habe das trotzdem direkt dann als schönes Wandergelände entdeckt, was ich damals primär gemacht habe. Mache ich auch immer noch sehr gerne, aber jetzt nicht mehr schwerpunktmäßig mit Zelt und Rucksack. Und so kam das. Und das hat einfach, das ging eben immer weiter, hat nie aufgehört.
Du lebst ja auch teilweise auf Spitzbergen, korrekt?
Genau, das ist richtig. Also ich lebe mit einem Bein in Spitzbergen, in Longyearbyen, mit dem anderen in Deutschland, in Dresden. Und verbringe an beiden Orten auch so viel Zeit, wie das geht. Natürlich immer so ein bisschen aufgeteilt, mal hüben, mal drüben. Aber das ist mir schon wichtig, dass ich Spitzbergen eben nicht nur als Reisender erlebe, sondern auch jemand, der wirklich einen Teil seines Lebens dort verbringt.
Ich kann mir Schlechteres vorstellen, als teilweise auf Spitzbergen zu leben. Ja, weil ich eben Spitzbergen auch gerade zu allen Jahreszeiten ganz, ganz spannend finde. Und es hat ja unterschiedliche Facetten und ist immer wieder toll, dorthin zu kommen. Was macht denn Spitzbergen im Vergleich zu Grönland, Kanada oder der russischen Arktis für dich so einzigartig? Warum also Spitzbergen?
Spitzbergen ist schon was sehr Eigenes. Das fängt natürlich gerade aus unserer europäischen Sicht mit der Nachbarschaft, mit der Erreichbarkeit an. Man kommt ja viel leichter dorthin als, ja, natürlich in die kanadische Arktis, von der russischen nicht zu reden. Also das war auch schon im letzten Jahr und früher so, dass man da natürlich nur sehr schwer hinkam, jetzt unmöglich in Kriegszeiten. Damit fängt es an, aber auch wenn man das mal außen vor lässt, Spitzbergen ist ungeheuer abwechslungsreich. Die Landschaften, die Tierwelt, die Pflanzen, sehr, sehr detail- und abwechslungsreich und groß genug, damit man dort ein Leben lang reisen und immer wieder Neues entdecken kann. aber klein genug, damit das eben auf Dauer auch geht, dass man dort wirklich rumkommt und die Landschaft entdeckt, im Gegensatz zu einer Insel wie Grönland, die ja eigentlich schon erst ein halber Kontinent ist, wo man nie wirklich einen Überblick hat. Egal, also da kann man viele Jahre verbringen und wird trotzdem nie zu dem Punkt kommen, wo man sagen kann, ich kenne die Insel jetzt so im Wesentlichen. Und dass es in Spitzbergen anders ist, dann man kann sich das erschließen.
Ja. Also ich meine, wir sagen ja auch immer so ein bisschen Arktik in a nutshell. Ich glaube, das trifft es tatsächlich ganz gut.
Genau.
Ja, bis auf die Inuit-Kultur haben wir ja wirklich ganz, ganz viel, was wir dort eben erblicken können. Und ich bin mir sicher, oder ich lese es manchmal, selbst du entdeckst ja auch noch neue Ecken, neue Situationen, neue Erlebnisse. Und du bist ja nun schon so oft da gewesen, lebst zum Teil dort. Also für dich gibt es auch immer noch wieder Überraschungen, oder?
Absolut. Wobei das, also damit ich jetzt was Neues kennenlerne, muss ich natürlich schon so ein bisschen suchen und auch ein bisschen gezielt vorgehen. Und das sind dann nicht mehr die großen Inseln und Fjorde, sondern das ist dann eine kleine Bucht oder eine kleine Insel, irgendwo ein bisschen versteckt und abgelegen, wo man sowieso selten hinkommt. Und da muss das Wetter passen und dann darf da nicht so viel Eis und auch kein Eisbär am Strand sein. Und also es dauert teilweise Jahre, bis ich mal zu irgendeiner Insel komme, die ich vielleicht auch schon lange im Kopf habe, wo ich denke, das wäre mal interessanter, mal hinzukommen. Irgendwann klappt es da mal und das ist immer wieder ein tolles Erlebnis, was eine echte Triebkraft ist. Und das hört nicht auf. Also so groß ist Spitzbergen dann schon, dass man das wahrscheinlich über 100 Jahre so machen könnte und trotzdem nie überrascht ist.
Klasse. Du hast ja den heiligen Spitzbergen Reiseführer geschrieben. Ich finde immer, also ein Qualitätsmerkmal für eine Reederei, wenn sie eine gute Bibliothek haben, dann steht er definitiv auf einer Expeditionsreederei mit drin, das Buch. Es gibt es auf Deutsch, es gibt es auf Englisch, ich glaube auch auf Norwegisch. Ich bin mir nicht ganz sicher gerade.
Genau, Niederländisch und Norwegisch geht es beides auch, ja.
Genau, richtig, genau. Es gibt es also in allen Sprachen, die, sage ich jetzt mal so, entscheidend sind, erstmal zu kaufen, zu lesen. Und wie kam es denn zu der Idee? Wann hast du dich entschieden? Also das erste Mal Spitzbergen, du bist dort angekommen, du hast dich in Spitzbergen verliebt. Und wie kam es zu der Idee, ein Buch zu schreiben?
Also
Das Buch, nicht ein Buch.
zu der Idee kam es, also ja. Rund 10 Jahre, nachdem ich nach Spitzbergen gekommen bin zum ersten Mal. Und ich habe dann ja jedes Jahr gleich Monate dort verbracht, habe dort auch Verschiedenes gemacht, habe die verschiedenen Jahreszeiten kennengelernt, verschiedene Arten dort unterwegs zu sein, hatte auch die Gelegenheit, dann auf kleinen Schiffen die abgelegeneren Gegenden dort kennenzulernen und habe dann festgestellt, also diese Schiffsreisebranche, die steckte damals im Vergleich ja wirklich noch in den Kinderschuhen. Da gibt es eigentlich nichts. Also die ganz wenigen Bücher, die Spitzbergen so ein bisschen vorgestellt haben, so ein bisschen aus allen Blickwinkeln beleuchtet, wie ein guter Reiseführer das machen könnte, die fand ich einfach nicht ausreichend. Gerade wenn es alles betrifft, was ein bisschen weiter von Longyearbyen weg ist. Und da habe ich gesehen, ja, da fehlt einfach was. Und ich hatte also überhaupt nicht mit der Idee, daraus ein Buch zu machen, aber ja schon durch etliche Jahre des Reisens und des Erlebens dort oben schon viel an Wissen und Erfahrung gesammelt und einfach, weil es meinem Interesse entspricht, auch viel an Literatur und viel an Hintergrund. Und dann war eigentlich auf einmal so ganz naheliegend der Gedanke, Mensch, schreib's doch mal auf. Und daraus ist
Ja.
dann das Buch geworden.
Wann ist denn das erste Buch erschienen und was sind so die Schwerpunkte? Also ich meine, ich kenne das Buch, aber erklär doch kurz den Hörern, worum geht's in deinem Reiseführer?
Also der Reiseführer, der in seiner ersten Auflage 2007 rausgekommen ist, das ist also ja 15 Jahre her bald. Die Idee ist eigentlich, also ganz egal, aus welchem Blickwinkel man sich Spitzbergen nähert, als Tourist, aber vielleicht auch als Wissenschaftler oder auch nur aus allgemeinem Interesse, das Buch sollte mal mindestens eine erste Anlaufstelle sein, um für alle Interessen die ersten Fragen zu beantworten und vielleicht dann auch die zweiten oder die dritten.
Und noch
Also
viel mehr.
sollte thematisch schon wirklich recht umfassend sein und eben nicht nur die wichtigsten 10 Stellen für die Kreuzfahrtschiffe oder so. Sommer, Winter, egal auf welche Art man da unterwegs ist. Wobei natürlich, man muss Schwerpunkte setzen, ganz klar, und das geht nicht anders. Aber es soll für alles mal eine erste Information bieten. Und wenn man dort auf die Arten unterwegs ist, wie die meisten das eben tun, dann sollte das Buch wirklich auch ein Begleiter sein können, auch mit einem gewissen Niveau, mit einem gewissen Tiefgang.
mit ein bisschen mehr Niveau, mit sehr viel Tiefgang. Ich muss da mal kurz korrigieren. Und es ist einfach ein tolles Nachschlagewerk. Auch während der Reise finde ich es immer wieder spannend, denn ja, es wird ja viel auch was die Expeditionsteams über die beim Recap praktisch über die anderen Stellen verraten, kommt eigentlich aus deiner Feder tatsächlich. Es wird ja viel so übernommen. Und das ist natürlich immer spannend. Und wenn man dann als Gast nochmal die Möglichkeit hat, nochmal nachzuschlagen in seinem eigenen Rolf Stange Spitzbergen Reiseführer, kann ich immer nur sagen, ja, es ist für mich immer, man erlebt es zweimal. Man ist da gewesen und man kann nachher abends nochmal nachlesen. Kann ich nur empfehlen.
Es ist tatsächlich auch für mich so, das geht mir auch so. Also nach diesem Gespräch werde ich mich wieder dran machen und schon wieder ein paar Aktualisierungen einbauen. Und da bin ich auch wieder im Kopf in Spitzbergen und das ist schön. Und ich weiß eben noch, wie das war für mich, bevor ich dieses Buch hatte. Ich hatte bei jeder Reise nach Spitzbergen 5 Kilo Literatur im Rucksack. Und da dachte ich, wenn du es mal schaffst, diese 5 Kilo durch 1 Kilo zu ersetzen, dann wäre das eine praktische Sache. Und vielleicht freuen sich da andere auch drüber. Das war so ganz praktisch auch so ein bisschen die Idee.
Die beste Idee überhaupt. Es freuen sich gewiss ganz, ganz viele drüber. Ja, und wo du gerade sagst, natürlich, du aktualisierst es regelmäßig, kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber hättest du gedacht, dass dieser Reiseführer, der ja so ein Wunsch war, dass man eben aus 5 Kilo 1 Kilo macht, dass der so durch die Decke geht und so beliebt wird und alle Reedereien den nutzen?
Hätte ich natürlich nicht gedacht. Und das ist wirklich was mich sehr, 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 sehr freut und auch überrascht hat. Und also aus diesem Buch ist ja so ein bisschen so ein kleines Lebenswerk geworden. Dadurch, dass ich ja eben auch wieder immer an Aktualisierung sitze und das dann auch noch auf mehreren Sprachen. Nein, das habe ich damals natürlich nicht gedacht.
Wahnsinn. Ja, also es ist wirklich, ich meine, aber ein tolles Kompliment. Also spricht ja dafür, dass du das richtig gemacht hast. Und Thema Aktualisierung. Es ist wirklich so, dass ich jedes Mal mich wundere und denke, wow, also nochmal wieder eine Aktualisierung. Wie oft erscheint eine neue Ausgabe im Schnitt und wie viel Anpassung musst du vornehmen? Also nun haben wir ja nicht viel Besiedlung, aber was sind es für Anpassungen, die du vornimmst?
Also die Anpassungen, die ich mache, das betrifft im Wesentlichen immer ein paar bestimmte Bereiche. Also ich mache eine Neuauflage in der Regel so alle 2-3 Jahre. Mhm. Innerhalb einer Sprache beispielsweise der Deutsche Reiseführer, erstmalig erschienen 2007 und jetzt ist die 7. Auflage da. Natürlich die Beschreibung einer abgelegenen, unbewohnten Insel, die muss dann nicht mehr groß geändert werden. Da kommt vielleicht mal noch ein Detail dazu. Das durchaus, aber im Wesentlichen ändert sich da nicht viel. Wo sich wirklich natürlich was ändert, das sind die Siedlungen. Das ist vor allen Dingen natürlich Longyearbyen, was ja ein Ort ist, der sich ziemlich dynamisch entwickelt. Das ist auch der ganze politische und rechtliche Bereich, was ja eine Information ist, also vor allen Dingen für Guides, die eben nachschlagen können, wo darf ich hin, wo sind Schutzgebiete, wo ich vielleicht nicht hin darf und solche Sachen, wo ja auch in den letzten Jahren einiges passiert ist. Und das ist, sehe ich auch so als meine Kernaufgabe, da wirklich informiert zu sein und aktuelle und zutreffende und vollständige Informationen zu liefern. Und das ist ein Bereich, wo ich bei jeder Ausgabe was mache.
Das heißt, überwiegend geht es dann eher um die Siedlung eben oder um die Schutzgebiete. Was hat sich für dich, wenn wir auf die Schutzgebiete vielleicht einfach mal gucken, hat sich das positiv verändert? Gibt es mehr Schutzgebiete mittlerweile?
Ja, das gibt's. Also das ist ja eine Baustelle, an der norwegische Gesetzgeber auch derzeit arbeitet. Und da gibt es verschiedene Entwicklungen. Also es hat Schutzgebiete gegeben, also neue, was durchaus eine positive Entwicklung ist, die auch größere Gebiete beispielsweise davor schützen, dass da vielleicht sogar noch neuer Bergbau betrieben werden könnte. Allerdings ist es jetzt auch so, dass wir schon mit ein bisschen Sorge, also wir als Branche, auf die Entwicklung gucken, weil das nicht ausgeschlossen ist, dass Norwegen tatsächlich auch Teile der Inselgruppe unzugänglich macht. Und ich meine, dass die sachliche Begründung dafür sehr, sehr dünn ist. Das wäre eine sehr traurige Entwicklung, die wir aber noch beobachten müssen, Da sind die endgültigen Entscheidungen noch nicht gefallen.
Genau, da betrifft es dann ja eben die komplette Branche. Da blicken alle mit Sorge drauf. Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt und drücken wir die Daumen, dass es dass es einen guten Kompromiss gibt vielleicht, oder?
Das wäre schön. Also Schutz ist natürlich absolut wichtig und man muss dem auch Rechnung tragen, dass der Tourismus sich entwickelt, dass es mehr Touristen sind als vor 10, als vor 20 Jahren. Gar keine Frage. Und ich fand eigentlich den Ansatz immer gut, den Norwegen ja lange praktiziert hat, dass man genau hinschaut, wo sind schützenswürdige Stellen, die wirklich geschützt werden müssen. Beispielsweise das Konzept dieser kleinen Vogelschutzgebiete, wo man wirklich kleinräumig bestimmte Inseln, wo Vögel brüten, in einer großen Dichte schützt. Während der Brutsaison darf da keiner hin. Nach dem Ende der Saison, wenn auch die Vögel alle weg sind, darf man die besuchen. Das heißt, wer wirklich will, der kann das dann.
Genau.
Aber während die dort Vögel brüten, darf da eben keiner hin. Das finde ich ein sehr gutes Konzept. Da gibt es ja auch absolut gute Gründe für, solche Orte dann zu schützen. Und ich hoffe, dass man im Sinne dieses Konzeptes da weiter vorgeht.
Bin ich ganz bei dir, wäre wünschenswert. Und Thema ist natürlich auch so ein Punkt, dass der eine oder andere versucht, sich, haben wir in diesem Jahr auch gesehen, nicht dran zu halten. Und vielleicht müssen dann die Strafen einfach noch ein bisschen höher werden oder man muss jemanden auch versuchen, mal auszuschließen für eine Saison, damit auch der Letzte lernt, dass es einen Grund gibt, warum man diesen Naturschutz betreibt.
Ja, großes, komplexes Thema. Also ich denke einerseits, dass das existierende Regelwerk gut ist und eigentlich schon einen großen Teil der Antworten liefert auf die Fragen, die da jetzt auch gestellt werden. Mhm. Das Problem, wie so oft, ist eigentlich nicht, dass das Regelwerk nicht ausreicht, sondern dass es nicht vollständig durchgesetzt wird. Mhm. Da hängt eben viel davon ab, dass die Leute, die vor Ort die Entscheidungen treffen, eben auch hinreichend erfahren sind und die Kenntnisse haben, die Regeln kennen. Und und da ist ja ein Riesenthema, dass jetzt auch diskutiert wird, die Zertifizierung der Guides, womit man eben dafür sorgen will, dass das da wirklich klar ist. Da haben Leute, die die Reisen betreuen, die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen. Das ist eine Entwicklung, die derzeit läuft und die ist grundlegend ja auf jeden Fall sehr gut, denn ansonsten sehen wir eben Situationen, die wir nicht sehen wollen.
Genau, absolut bin ich bei dir. Ab und an fährst du ja regelmäßig auch mit und begleitest Reisen in den Sommermonaten auf Spitzbergen unter anderem. Wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du dir von deinen Gästen oder generell auch von allen Gästen, unabhängig, ob sie mit dir fahren oder nicht, wünschen, wenn sie nach Spitzbergen kommen?
Ja, was ich mir von den Leuten wünsche, mit denen ich unterwegs bin, kann ich eigentlich ganz klar sagen. Das ist wirklich ein Interesse für die Gegend und zwar ein möglichst umfassendes, also nicht nur das Abhaken von ein paar Punkten auf einer Liste, wo für viele dann wahrscheinlich Eisbären ganz oben stehen. Das ist ja auch nachvollziehbar und berechtigt, aber es soll eben gerne nicht nur das sein. Also gerade wenn man so längere Fahrten macht, wie ich das ja gerne tue, dann sollte man schon auch wirklich sich über vieles andere aufreuen können, über die verschiedenen Landschaften. Und man sollte dann Blick fürs Detail haben und man sollte auch nicht direkt den Spaß an der Sache verlieren, wenn das Wetter halt gerade mal grau ist oder so. Sondern Spitzbergen sollte da wirklich im Mittelpunkt stehen und nicht nur Kulisse sein für das, woran man gerade irgendwie seinen Spaß hat. Das ist eigentlich der Kern für mich.
Das ist eine sehr, sehr schöne Aussage. Jetzt kommen noch 10 kurze Fragen, auf die du ganz kurz entweder mit Ja, Nein oder dem entsprechenden Wort, du musst dich entscheiden, Rolf, antworten darfst. Und ich fange direkt mal an. Flora oder Fauna?
Fauna.
Ah, Eisbär oder Walross?
Walross.
Ui, Gletscher oder Meereis?
Gletscher.
Lillehöckbreen oder 14. Juli-Breen?
Lillehöckbreen.
Ah, New Orleans oder Pyramiden?
Pyramiden.
Nordausland oder Quitöa?
Nordausland.
Mhm. Spitzbergen-Umrundung oder eine Teilexpedition?
Ist mir ziemlich egal, muss ich sagen. Kann ich nicht so beantworten.
Spitzbergen im Juni oder im August?
Im August.
Mhm. Kleines Schiff oder großes Schiff?
Kleines.
Spitzbergen im Sommer oder im Winter? Beides.
Schwierig. Nee, im Sommer. Im Sommer.
Okay. Das ist schwierig. Lieber Rolf, ich danke dir für deine Zeit und ich würde mich freuen. Ich glaube, wir können noch viel, viel mehr tolle Folgen machen und die Hörer finden das bestimmt auch spannend, mit einem Experten wie dir mehr Hintergrundinformationen zu Spitzbergen bekommen. Vielen, vielen lieben Dank für die Zeit, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir einigermaßen gefallen und du kommst noch mal wieder.
Sehr gerne und es hat mir viel Freude gemacht. Ich sage auch ganz, ganz vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit hier. Vielen Dank und tschüss.
Super. Ich danke dir, liebe Hörer, Ihnen auch vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es alle gut.
Wenn Sie mehr zu den einzelnen Reisen erfahren möchten, besuchen Sie www.eisexpeditionen.de und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.